Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Hier sind wir am Versöhnungstag, der wirklich einer der interessantesten, einzigartigsten und mysteriösesten der heiligen Tage in der Bibel ist. Ich ziehe keine Worte aus der Luft her, dies sind Beschreibungen von Worten von anderen Menschen. Wie wir in einigen unserer Literaturstellen erwähnt haben, ist der Versöhnungstag ein Tag des Fastens und nicht wirklich der Vergnügung. Die Wahl, wir heute fasten, es ist ein Tag, an dem wir unsere Seelen belasten und prüfen werden. Und wenn wir fasten, haben wir nicht wirklich Lust, uns zu freuen. Wir jauchzen normalerweise nicht, wenn wir fasten, besonders wenn wir uns am Ende des Fastens nähern. Aber ich habe bemerkt, dass ich mich mit zunehmendem Alter sehr ähnlich fühle. Ein bisschen wie eine verwelkte Blume. Das ist eine der Freuden, älter zu werden. Ich habe einmal mit Dr. Germano gesprochen und er sagte, Doug, alt werden ist echt schlimm. Aber Sie wissen, wir können auch ermutigt altern, wenn wir erkennen, dass Gott uns nicht dazu geschaffen hat, im Fleisch für immer zu leben. Das Fasten gibt uns einen kleinen Eindruck davon, wie es sein kann, wenn wir älter werden. Es ist ein Tag des Fastens, nicht unbedingt ein Festmahl, aber wir können uns freuen, wenn wir den wirklichen Zweck des Tages verstehen und den Zweck des Lebens verstehen. Bei der Vorbereitung der Predigt stieß ich auf einige sehr interessante Informationen. Es ist ein Tag, der von allen drei abrahamischen Glaubensrichtungen eingehalten wird. Das habe ich hier vorher nicht bemerkt. Die Muslime nennen es nicht den Versöhnungstag, aber sie fasten trotzdem an diesem Tag. Die Juden, Muslime und Christen und sogar einige Personen in der Kirche Gottes haben ganz andere Vorstellungen von diesem Versöhnungstag. Sie haben einige sehr unterschiedliche Vorstellungen über den Versöhnungstag, darüber, was dies bedeutet und was sie am Versöhnungstag tun. In der heutigen Predigt möchte ich einige dieser Unterschiede betrachten und herausfinden, warum es Unterschiede gibt. Die Juden haben das gleiche Alte Testament wie wir, aber sie haben einige sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was am Versöhnungstag zu tun ist. Wir fragen uns, warum ist das so? Weil sie das gleiche Buch lesen, nicht wahr? Ich möchte einige dieser Unterschiede betrachten und feststellen, warum die Verwirrung besteht und warum verschiedene Gruppen am Versöhnungstag unterschiedliche Dinge tun. Sie kennen die Schriftstelle, schreiben Sie diese vielleicht auf, aber in 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, dass Gott nicht der Urheber der Verwirrung ist. Gott ist nicht der Urheber der Verwirrung, sondern des Friedens in allen Kirchen der Heiligen. Wenn wir uns den Versöhnungstag ansehen, sehen wir, was verschiedene Gruppen tun, die in einigen Fällen dasselbe Buch verwenden. Warum besteht die Verwirrung? Nun, dies ist einer der Schlüssel, das Gott uns gegeben hat und dass Gott nicht der Urheber von der Verwirrung ist. Sie beziehen ihre Ideen aus ganz anderen Quellen. Sie kennen auch Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, in der es heißt, dass Satan die ganze Welt betrogen und verführt. Und dazu gehören, wie wir sehen werden die abrahamischen Glaubensrichtungen, wie sie genannt werden. Und was ich heute in der Predigt tun möchte, sind einige sehr klare Beispiele für die Verwirrung und auch einige Konsequenzen, die sich ergeben, wenn wir diese anderen Ideen aufgreifen und diesen Weg beschreiten. Dann werden wir auch die Wahrheit darüber betrachten, was der Versöhnungstag tatsächlich bedeutet. Ich habe heute als Titel für die Predigt die gute Nachricht vom Versöhnungstag gewählt. Die gute Nachricht vom Versöhnungstag. Ich denke, für die meisten von uns wird es die gute Nachricht sein, wenn wir heute Abend unter Fasten brechen und etwas zu essen haben. Aber wenn wir den Zweck des Tages verstehen, ist es auch eine gute Nachricht, wenn wir ihn in eine Perspektive bringen, die wir verstehen können. Eines der Dinge, zu denen wir jedes Jahr oder jeden Tag an den heiligen Tagen aufgefordert werden, finden wir in 2. Timotheus Kapitel 4. Vielleicht möchten Sie dorthin gehen. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Dies ist der Auftrag, den wir erhalten, wenn wir die heiligen Tage einhalten. Paulus sagt zu Timotheus hier, jetzt 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Mit anderen Worten also, predige aus dem Buch, aus der Bibel. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Dies ist also eines der Jahreszeiten des Heiligen Tages, und als Ergebnis konzentrieren wir uns auf die Bedeutung des Versöhnungstages und darauf, was an diesem Tag geschieht. Weise zurecht, sagt die Bibel. Also mit Überzeugung sprechen, anhand der Fakten überzeugen, drohen, in einigen Fällen mit Korrekturen verbunden, ermahne oder ermutige, mit aller Geduld. Geduld, sagen einige Leute, warum müssen wir das noch einmal durchmachen? Nur noch einmal, wenn ich an unsere alte Gemeinde appellieren kann, zu der ich gehöre, neigen wir dazu, dies alles zu vergessen. Ich erinnere mich an einem Gespräch mit einem Freund, der vor Jahren am Ambassador College unterrichtet hat. Zu dieser Zeit gab es 1974 in der Kirche viele Turbulenzen. Ich erinnere mich, wie ich ihn anrief und über einige Dinge sprach, und dann, vielleicht war es auch jemand anders, aber wir sprachen über die heiligen Tage, und der Kommentar war, oh ja, die heiligen Tage, das habe ich total vergessen. Sehen Sie, wenn Sie aufhören, die heiligen Tage zu halten, vergessen wir diese. Und die Leute, mit denen ich sprach, waren 20 bis 30 Jahre in der Kirche gewesen, aber sie waren in eine andere Richtung gegangen und hatten aufgehört, die heiligen Tage zu halten, und vergaßen, wann diese gehalten wurden und warum es wirklich ging. Wir sollen hier das Wort in der Saison oder außerhalb der Saison predigen, oder zur Zeit oder Unzeit. Und jetzt 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 4. Fangen wir aber in Vers 3 an, also 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird die Zeit kommen, Paulus schreibt im ersten Jahrhundert hier, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Das will ich nicht hören, wie man so hört, wir haben das jahrelang gepredigt und ihr will es nicht mehr hören und möchte etwas anderes hören. Und weiter mit der Bibel, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Denn wenn wir die Wahrheit nicht regelmäßig predigen, vergessen die Leute diese und treiben dann in eine andere Richtung. Das ist einer der Gründe, warum wir jedes Jahr diese heiligen Tage haben. Wissen Sie, als ich Gesundheitserziehung unterrichtete, war eine der Richtlinien, die uns gegeben wurde, sicherzustellen, dass sie jedes Jahr bestimmte Themen behandeln und studieren. Hier geht es um physische Dinge, denn wenn wir dies nicht tun, vergessen die Leute es. Wir sind hier, um die grundlegende Bedeutung dieser Tage zu besprechen und zu verstehen. Wenn Sie sich 3. Mose Kapitel 23 zuwenden, erhalten wir hier die Ideen für den Versöhnungstag. Beachten Sie Vers 27, in dem über den Versöhnungstag gesprochen wird. Also jetzt 3. Mose Kapitel 23, Vers 27. 3. Mose Kapitel 23, Vers 27. Am 10. Tage in diesem 7. Monat, also vor 10 Tagen, wurde das Passafest gehalten, ist der Versöhnungstag. So sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Lasst uns einfach bemerken, was wir hier lesen. was das Alte Testament uns sagt, eine befohlene Versammlung. Und Fasten, die Seele zu belasten. Und wie wir sehen werden, hat Belastung mit Fasten zu tun. Und weiter hier mit der Bibel. Und dem Herrn ein Feueropfer darbringen, und du sollst am selben Tag keine Arbeit tun, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Und jetzt auch noch Vers 31 und 32 im gleichen Kapitel. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung sein bei eurem Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er auch sein, und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, von Abend bis wieder zum Abend. Das machen wir hier. Wir sind hier, um unsere Seelen zu belasten, ganz klar. Was wird am Versöhnungstag noch getan? Zurück zu 3. Mose Kapitel 16. Hier kommt der interessante Teil ins Spiel. Wir werden in einen Teil davon einbrechen. 1. Mose Kapitel 16 Vers 8. 1. Kapitel Mose. 3. Kapitel Mose Vers 16 Vers 8. Also 3. Buch Mose Kapitel 16 Vers 8. Aaron soll das Los werfen über die zwei Böcke, dass sie auserwählt werden sollten. Also, jetzt machen wir weiter. Vers 7 und 8. 3. Mose, Kapitel 16, Vers 7 und 8. Und danach zur Böcke nehmen und vor dem Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte. Man soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Vers 9 im gleichen Kapitel. Und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Also dies war die erste Ziege. Jetzt Vers 10. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor dem Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zum Azazel in die Wüste schicke. Also die opferten die erste Ziege, sie töteten es und legten das Blut auf dem Altar. Und dann lesen wir von der zweiten Ziege hier in Vers 19 und 20, jetzt im gleichen Kapitel, Vers 19 und 20. Und soll mit seinen Fingern vom Blut darauf sprengen, also auf dem Altar, siebenmal und ihn reinigen und heiligen von den Verunreinigkeiten oder Verunreinigungen der Israeliten. Wenn er die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, soll er den lebendigen Bock herzubringen. Also brachten sie hier die zweite Ziege. Weiter Vers 21 und 22. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf dem Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man lasse ihn in der Wüste. Was wir also in diesen Versen finden, wenn wir es zusammenfassen könnten, wurde die erste Ziege getötet, sein Blut wurde auf dem Altar getan, gesprengt, und er sollte ein Opfer für die Sünde sein. In diesen Versen sagt es uns nicht, wer die Ziege ist oder wen die Ziege repräsentiert. Wir müssen zum Neuen Testament gehen, um herauszufinden, was die Symbolik wirklich bedeutet. In Kolosser 2, 16 und 17, vielleicht tun sie dies nur notieren. Es wird davon gesprochen, dass dieses eine Vorahnung der kommenden Dinge sind. Sie stellen sich etwas vor, das in Zukunft kommen wird. Einige der Gründe, warum die Juden nicht verstehen, was wir tun, und nicht tun, ist, dass sie das Neue Testament nicht akzeptieren. Da muss man zum neuen Testament gehen. Eine Reihe von Schriften spricht über das Blut Christi, welches unsere Sünden vergibt. Aber ich gebe Ihnen hier zwei Schriftstellen. In Johannes Kapitel 1, Vers 29 heißt es, dass Jesus Christus die Sünden der Welt wegnehmen würde. Jesus Christus wird die Sünden der Welt wegnehmen. In Johannes 4, 42 heißt es, dass Jesus Christus der Retter der Welt sein wird und ist. Für Christen heute, und wir werden etwas später darauf eingehen, zeigte die erste Ziege wirklich die Rolle Jesu Christi, dass er für die Sünden der Menschheit stirbt. Aber der Verwirrungsteil oder der mysteriöse Teil oder der rätselhafte Teil ist, wer die zweite Ziege ist. Hier kommt die Verwirrung ins Spiel. Betrachten Sie, dass die zweite Ziege nach dem, was wir gerade gelesen haben, nicht stirbt. Sie stirbt nicht und wird nicht getötet. Es ist also kein Sündopfer. Du musst etwas töten, um es zu einem Opfer zu machen. Es stirbt also nicht, es ist kein Sündopfer und es ist auch kein Opfer für einen Dämonen, weil in 3. Mose Kapitel 17 Vers 7 erwähnt wird, dass wir einem Dämonen keine Dinge anbieten sollen. Einige Leute versuchen jedoch zu erklären, dass es so ist und vielleicht bieten sie einem Dämon ein Opfer an. Das machen sie nicht hier in der Bibel. Und beachten Sie ein paar andere Dinge. Es trägt die Sünden des Volkes. Es ist nicht gestorben, es ist kein Sündopfer. Es trägt oder bringt die Sünden des Volkes und wird in die Wüste verbannt. Es wurde nicht getötet. Es wird von einem rechten Mann in die Wildnis verbannt. Also, hier sind 6 Dinge über die zweite Ziege. Es stirbt nicht, es ist kein Sündopfer. Es wird keinem Dämon angeboten, es trägt die Sünden des Volkes, es wird in die Wildnis verbannt und es wird von einem bereitstehenden Mann verbannt. Das Alte Testament erklärt nicht die Bedeutung der zweiten Ziege und deshalb gibt es die Verwirrung, wie wir sehen werden. Was ich jetzt in der Predigt ein wenig tun möchte, ist über die verschiedenen Ideen zum Versöhnungstag zu sprechen und warum diese verschiedenen Ideen existieren. Ich möchte ein großes Bild betrachten, weil ich denke, manchmal, wenn man das große Bild betrachtet, beginnt man es zu schätzen. Nun, hier sind sie vom Kurs abgekommen und das haben wir gelernt und gelehrt und warum wir es gelehrt haben. Wenn ich oft unterrichte, sage ich, okay, Sie haben dieses bewiesen. Was passiert, wenn Sie das ganze Argument umdrehen? Manchmal denkst du, oh, es macht sogar mehr Sinn, wenn Sie die entgegensetzende Seiten des Argumentes betrachten. Schauen wir uns also ein paar Unterschiede an. Wie ich bereits erwähnte, fasten Muslime am Versöhnungstag. Sie nennen es nicht Versöhnungstag, aber sie fasten zu dieser Zeit. Warum sollten sie am selben Tag fasten, an dem die Juden fasten? Woher hat Mohammed seine Ideen? Er hat sie von den Juden bekommen. Einige von ihnen auch bekam er andere Ideen von anderen Orten, aber sie fasten an diesem Tage. Es ist auch interessant, dass der Islam lehrt, dass es nicht fair ist, einer unschuldigen Person Sünden aufzulegen. Jesus Christus nahm freiwillig die Sünden anderer Menschen auf sich. Die Muslime erkennen auch, dass eine Person ihre eigene Schuld tragen muss. Sie sind also teilweise richtig und teilweise falsch. Sie haben teilweise recht, dass jeder Schuldige seine eigene Sünde tragen muss, aber diese Sache, dass Gott nicht fair ist, wenn er einem unschuldigen Menschen die Sünden auflegt, hat Gott beschlossen, dies zu tun, und Jesus Christus stimmte dem zu. In der muslimischen Welt sind etwa 90% der Muslime sunnitische Muslime. Sie beobachten einen Tag der Erinnerung. Die meisten sunnitischen Muslime leben nicht im Irak oder im Iran. sind über Nordafrika durch Südostasien und so weiter verbreitet und verstreut. Ihr Tag der Erinnerung spiegelt etwas vom jüdischen Einfluss wider, dass Gott Moses und die Israeliten vor dem Pharao auf dem Weg durch dem Roten Meer gerettet hatte. Deshalb haben sie einen Tag der Erinnerung. Sie tun dasselbe wie die Juden. Sie schauen zurück. Sie erkennen oder erinnern sich, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie schauen nicht in die Zukunft. Schiitische Muslime, etwa 10% der Muslime, hauptsächlich diejenigen, die im Irak und im Iran und diesem bestimmten Gebiet leben, fasten an diesem Tag. Aber es ist eine Erinnerung an das Martyrium von Mohammeds Urenkel in einer Schlacht. Sie fasten aus verschiedenen Gründen, aber sie beschreiben diesen Tag auch als eine Zeit, um sich Allah zu nähern, zu beten, ihre persönlichen Sünden anzuerkennen und für wohltätige Zwecke zu geben. Warum sollen sie das tun? Weil die Juden an diesem Tag für wohlständige Zwecke spenden. Sie haben also bestimmte Ideen aufgegriffen, die sie fortgesetzt haben. Und während die Muslime fasten, verstehen sie nicht viele Dinge über den Tag, aber sie verstehen bestimmte Dinge und sie fasten deswegen. Gehen wir jetzt aber zu den Juden, weil sie diesen Tag als Versöhnungstag betrachten. Sie fasten an diesem Tag genauso wie wir. Sie bezeichnen es als Yom Kippur oder den Tag der Bedrängnis. Die hebräischen Wörter Kapar und Kippur haben mit Leiden zu tun und haben mit Fasten zu tun. Wir haben uns die Schriftstellen nicht angesehen, weil ich glaube, ich habe sie in meinen Notizen weggelassen. Aber im Psalm 35, Vers 13, vielleicht notiert dies bitte, wird erwähnt, dass David sich mit Gebet und Fasten demütigte. Das Wort für Demut gibt es im Hebräischen Ana. Es ist das gleiche Wort, das in 3. Mose verwendet wird, um über das Leiden der Seele zu sprechen. Der Grund also, warum wir unsere Seele demütigen oder wie wir es tun, wir fasten an diesem Tag mit Gebet und Fasten. Wir werden ein bisschen mehr darüber reden, warum wir fasten, etwas später in dieser Predigt. Schauen wir uns an, wie die Juden den Versöhnungstag feiern. Es ist ein Tag der Bedrängnis. Es ist der Höhepunkt von 10 Tagen der Buße. Mit anderen Worten, die 10 Tage, die vom Posaunentag beginnen und dann während der 10 Tage vom Posaunentag bis zum Versöhnungstag untersuchen sie sich selbst. Es ist eine Zeit der Selbstprüfung für sie. Wir tun dies während des Tages der ungesäuerten Brote und des Passafestes und die Juden tun dies während der Tage der Buße. Für sie ist es eine Zeit der Selbstprüfung, in der sie sich selbst untersuchen sollen und dann haben sie eine kleine Zeremonie, bei der sie entweder Kieselsteine oder Papier mit ihren Sünden darauf in ein Gewässer werfen. Das machen sie. Sie könnten fragen, warum tun sie nun dies? Weil sie es aufschreiben und später überprüfen. So sagt es in Micha 7, Vers 19, dass Gott unsere Sünden im Grunde so sehen wird, als würde er sie ins Meer werfen. Er wird sie einfach wegwerfen. Die Juden tun dies also, indem sie Anweisungen befolgen und dem folgen, was sie im Alten Testament lesen. Sie werden ein Gewässer, einen Teich oder einen See oder einen Bach oder einen Fluss oder den Ozean finden, wenn sie sich in der Nähe sind und ihre Sünden in diesem Gewässer werfen. Sie bemerken, das sind Dinge, die sie für sich selbst tun. Du entdeckst deine eigenen Sünden und wirfst sie dann weg. Dann wird Gott dir vergeben. Für sie ist der Versöhnungstag ein Tag der persönlichen Versöhnung mit Gott. Jetzt sehen die Muslime dies auch als einen Tag an, um Allah näher zu kommen. Und die Juden tun dies, um Gott näher zu kommen. Ich glaube, die jüdische Gemeinde glaubt, dass ihr Schicksal für das kommende Jahr versiegelt sein wird und sie während der 10 Tage der Buße gute Arbeit leisten. So wirst du gesegnet sein. Mit anderen Worten, sie haben sich selbst untersucht und erforscht. Sie werden ihre Sünden los und dann wird das nächste Jahr wirklich gut. Sie essen auch Süßigkeiten am Versöhnungstag, sodass das nächste Jahr süßer sein wird wie das vergangene Jahr. Dies ist die Tradition, die sie haben. Für die Juden bedeutet die erste getötete Ziege für die Sünden des Volkes getötet zu werden. Dies war die Ziege, die wir im 3. Mose Kapitel 16 lesen, die für den Herrn war. Sie haben die Zeit für das Opfer getötet und das ist den Herrn, für den Herrn. Die zweite Ziege, wie wir lesen, war für den Sündenbock oder für den Asasel. Und es ist interessant, wenn man die jüdische Literatur und sogar die messianische Literatur liest. Es gibt zahlreiche Ideen, was die zweite Ziege bedeutet. Jetzt möchte ich aus einem Artikel mit dem Titel Der Sündenbock, die Schande und die Schuld zitieren. Sie können diese Artikel lesen, Sie finden diese im Internet. Es wurde von Sir Jonathan Sachs geschrieben, nicht von McNair. Er war der Oberrabbiner der Vereinigten Hebräischen Kongregationen in Commonwealth und hat dieses Amt über 20 Jahre lang getragen. Er hat auch ungefähr 25 Bücher geschrieben. Er war eine Autorität also in den jüdischen Ansichten des Sündenbocks oder der zweiten Ziege. In seiner Arbeit erwähnt er verschiedene Theorien darüber, was die zweite Ziege bedeuten könnte. Also sagt er nicht, das ist, was es bedeutet, sondern es sind mehrere Theorien. Sie können diese Zahlen verfolgen. Nummer 1 also ist ein geografischer gesehener Ort. Ein steiles, felsiges Ödland und er sagt, dort haben sie die Ziege genommen und über die Klippe geschubst oder geworfen. Aber das haben wir in 3. Mose Kapitel 16 nicht gelesen. Es heißt, sie würden es in die Wüste bringen und dort gehen lassen. Es steht dort nicht, dass du es über die Klippe schubst oder wirfst und tötest. Das ist also biblisch nicht korrekt. Also die Nummer 1 ist ein Ort. Nummer 2 sagt er, es könnte ein Dämon oder möglicherweise ein Satan sein. Oder einige Leute denken, es sei ein Dämon oder möglicherweise ein Satan. Und es wird in die Wildnis verbannt, um dämonische Kräfte zu besänftigen. Es ist also wie ein Opfer, aber in 3. Mose 17 wird uns gesagt, dass wir das nicht tun sollen oder dass die Israeliten das nicht tun sollen. Er sagt, wir blasen die Posaune, um Satan zu verwirren. Das ist nicht ganz der Grund, warum die Trompete geblasen wurde. Satan liebt Lärm und Verwirrung. Je mehr Lärm, desto besser. Nummer 3. Jetzt ist das Jonathan Sachs und er spricht davon, er sagt, wir können aus der Anthropologie Informationen werden, Studien der Anthropologie, nicht der Bibel, sondern Studien der Anthropologie. Die erste Ziege beseitigt die Schuld, was ein persönliches Problem ist, das sind deine Sünden. Die zweite Ziege beseitigt die Schande, das ist eher eine öffentliche Sache. Jetzt haben wir nichts davon in 3. Buch Mose Kapitel 16 gelesen. Er sagt, Scham sei eher ein soziales Problem. Und ich glaube, dass ich noch etwas gelesen habe, das Jonathan Sachs zusammengestellt hat. Es war eine Art eigenes Gefühl, dass die beiden Ziegen zusammen unsere beiden Naturen repräsentieren. Eines ist die Natur, die du hast, dass du Gott gehorchen willst, die zweite Natur ist, die du hast und die Gott nicht gehorchen will. Das ist meiner Meinung nach Grund Nummer 4. Der Punkt ist, dass die Juden erkennen, dass keine Ziege Jesus Christus repräsentiert, weil sie das Neue Testament nicht akzeptieren. Sie akzeptieren das Neue Testament nicht, deshalb haben sie keine klare Vorstellung davon, was einer dieser Ziegen darstellt. Sie verstehen dies einfach nicht. Was ist mit den messianischen Juden? Sie glauben an Christus, sie halten die heiligen Tage, sie benutzen die Bibel, das Alte und Neue Testament. Einen weiteren Artikel, den Sie angucken können, heißt Rätsel des Sündenbocks. Dies wird von einer messianischen jüdischen Organisation veröffentlicht. Sie erwähnen auch, dass es viele verschiedene Vorstellungen über die zweite Ziege gibt. Eine Idee wäre, es ist ein Ort, ein geografischer Ort. Eine andere Idee ist, dass es sich um eine weggeschickte Ziege handelt. Das ist also die zweite Erklärung. In dieser Quelle sagen messianische Juden, dass die Idee, die Ziege über die Klippe zu schieben oder zu werfen und diese zu opfern, eine rabbinische Erfindung ist. Mit anderen Worten, die Rabbiner haben sich diese Idee ausgedacht. Es steht nicht in der Bibel. Und dann sagen sie weiter, dass die beiden Ziegen, wie manche meinen, Jakob und Esau sind, weil sie einander ähneln. Aber wenn sie die Berichte von Jakob und Esau in der Bibel lesen, ähneln sie sich überhaupt nicht. Einer war haarig und der andere nicht. Aber das ist eine Idee, die sie einfach so vorbringen. Es können auch zwei gefallene Engel sein, so sagen sie, über die sie im 1. Mose Kapitel 6 lesen können, wo zwei Engel Gott überreden, lasse uns zurückgehen in der Geschichte und alles zurechtwenden. Aber das ist natürlich nicht geschehen und nicht biblisch. Ich meine, das sind Ideen, die da draußen sind. Sie sagten, es könnte Satan darstellen, aber ihre Präferenz ist, und dies wäre Theorie Nummer 6, 7 oder 8, dass die zweite Ziege die zwei Rollen Jesu Christi darstellen, dass er zuerst für unsere Sünden gestorben und dann diese Sünden in die Wüste tragen würde. Nun, wo sie das nun bekommen, ist wirklich von Mainstream-Christentum, wie wir nur noch in einer Minute sehen werden. Und natürlich ist dies nicht wahr. Jetzt hat das Mainstream-Christentum, die meisten Mainstream-Christen halten den Versöhnungstag nicht ein, so dass sie nicht in einen heiligen Tageszyklus eingebunden sind. Sie fasten an diesem Tag nicht, also tun sie nicht das Gleiche wie wir, weil es einfach nicht ihr Fokus ist. Sie halten nicht Gottes Tage. Ich tat das Gleiche, denn ich bin in protestantischen Kirchen aufgewachsen. Wir haben nie über den Versöhnungstag gesprochen, wir sprachen über Weihnachten, über Ostern und wir sprachen nicht über den Versöhnungstag oder das Laubhüttenfest oder den Posaunentag. Nun, woher kommt diese Idee, dass die beiden Ziegen zwei Rollen Jesu Christi darstellen, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er unsere Sünden außerhalb des Lagers weggetragen hat? Ich glaube, ich habe dies in einer Predigt erwähnt, die ich vor ungefähr einem Monat gehalten habe. Die Idee kommt von früheren Kirchenvätern, wie die Katholiken sagen würden, oder frühen Kirchenschreibern. Das kommt nicht aus der Bibel. Diese frühen Kirchenschreiber, und ich denke, dies wurde in einem Artikel aus dem Brief von Barnabas erwähnt, der später zum akryptischen Buch erklärt würde, von Justin Martyr, der, glaube ich, im 2. Jahrhundert lebte, Tertullian im 2. Jahrhundert und ein Gefährte namens Origen, der im 3. Jahrhundert lebte. Lassen Sie mich nur erwähnen, was diese Leute auch glauben, was sie auch dachten. Sie spekulierten zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass die erste Ziege Jesus Christus bei seinem ersten Kommen war. Und dann war die zweite Ziege Jesus Christus bei seinem zweiten Kommen. Origen, der im 3. Jahrhundert lebte, schrieb eine Menge Dinge. Er war irgendwie überall, je nachdem, welchem Zeitraum in seinem Leben sie sich ansehen. Er stammte offenbar aus Alexandria und befasste sich mit der allegorischen Erklärung der Schrift. Mit anderen Worten, sie suchten nach Parallelen und dies und das andere. Einmal sagte er, Die erste Ziege sei der Dieb am Kreuz und später sagte er, es sei Jesus Christus. In Bezug auf die zweite Ziege sagte er einmal, er sei Satan. An einem anderen Punkt sagte er sei Barabbas. Und an einem anderen Punkt später in seinem Leben sagte er wieder, es sei Jesus Christus. Also sie können ihre Wahl treffen. Also dies sind alle Theorien, die herumschwirren, weil das Alte Testament nicht definiert und erklärt, was die zweite Ziege ist. Das ist einfach nicht da. Sie müssen zum Neuen Testament gehen. Und wenn sie sich nicht mit dem Neuen Testament befassen, was die Juden nicht akzeptieren, werden sie andere Ideen entwickeln, die logisch erscheinen, aber einfach nicht biblisch sind. Ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben und hat sie dann in die Wüste getragen? Schauen wir uns ein paar Dinge an. In 3. Mose Kapitel 16 wird uns gesagt, dass die erste Ziege für die Sünden des Volkes getötet wurde. Aber sie müssen zum Neuen Testament gehen, um die Bedeutung der Symbolik herauszufinden. Im 1. Römer 5, Vers 10 gehen wir einfach schnell dorthin. Es gibt eine Reihe von Schriften, zu denen Sie gehen können, die so ziemlich dasselbe sagen. Jetzt also Römer 5, Vers 10. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Jesus versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. So sind wir durch den Tod Jesu Christi mit Gott versöhnt. Wiederum betrachten die Juden die 10 Tage der Buße als eine Zeit persönlicher Versöhnung, aber die Bibel sagt, dass wir durch seinen Tod versöhnt sind, nicht durch seine Betreibung in die Wildnis. Wir sind durch seinen Tod versöhnt. In Hebräer 9, Vers 22 bis 28 heißt es, wo kein Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung der Sünde. Damit Sünden vergeben werden, muss es ein Opfer geben, es muss einen Tod geben, es muss Blutvergießen geben. Das passiert also mit der ersten Ziege. Wenn es um die zweite Ziege geht, heißt es im 3. Mose Kapitel 16, trägt es die Sünden in die Wüste. Ist es das, was Jesus getan hat? Eine Schriftstelle, zu der wir gehen können, ist 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Ich bin in Canfield, Ohio aufgewachsen und habe direkt an der Autobahn 224 gelebt. Deshalb erinnere ich mich an diese Schriftstelle. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24 wird erwähnt, wer selbst unsere Sünden in seinem eigenen Körper am Kreuze trug. Er trug sie nicht in die Wildnis, er trug sie am Kreuz, er starb. Er starb für unsere Sünden. Sie können diese Ideen also nicht verwenden, dass die zweite Ziege Jesus Christus war, der unsere Sünden in die Wüste trug, weil Jesus dies nicht tat. Was alle diese Quellen übersehen, übersehen die Juden auch, weil sie das Neue Testament, die messianische Juden, nicht benutzen, während sie das Neue Testament und das Alte Testament benutzen, kaufen sie sich christliche Ideen oder Ideen der christlichen Mainstream-Kirchen über die beiden Naturen Christi, angeblich in den zwei Böcken dargestellt. Beachten Sie jedoch die Verse 1, 2 und 3 von Offenbarung 20, und dies ist die Quelle, die entweder von den Juden oder den messianischen Juden oder den Mainstream-Christen nicht erwähnt wird, oder wenn sie es erwähnen, rutschen sie davon ab und sagen, nun, das ist nicht wirklich so wichtig. Also in Vers 1 von Kapitel 20 der Offenbarung, jetzt Offenbarung 20, Vers 1 bis 3, Offenbarung, Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Jesus Christus wurde nicht mit einer Kette oder mit einem Seil in die Wüste geführt. Jesus Christus gab freiwillig sein Leben für unsere Sünden. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, wenn Sie zum Neuen Testament gehen, um das Alte zu erklären, sind die Schriftstellen in Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Das Neue Testament gibt uns in diesen 3 Versen den Schlüssel zum Verständnis der Identität der zweiten Ziege. Und hier werden die Juden nicht dorthin gehen, weil sie das Neue Testament nicht akzeptieren. Wenn Sie also zu den Juden schauen, um zu erklären, was die Ziegen bedeuten, was hat Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt? Er sagte, ihr seid blind und die Blinden führen die Blinden. Und wenn Menschen Ideen entwickeln, die wirklich nicht aus der Schrift stammen, führen sie die Menschen nicht zur Wahrheit, sondern von der Wahrheit weg. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in einer Schreitschrift ein Artikel von einer der anderen Kirchen Gottes veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass die beiden Ziegen die beiden Naturen Jesus Christi sind, und dies zirkuliert von Zeit zu Zeit. Diese Idee aber stammt nicht von der Bibel, sondern von diesen frühen Kirchenschreibern, die nicht Teil der wahren Kirche Gottes waren. Hierher kommen diese Ideen. Lassen Sie mich nur einige Argumente erwähnen, die erwähnt werden. Sie sagten, die beiden auserwählten Ziegen mussten makellos sein, damit die zweite Ziege nicht Satan sein kann. Aber was lesen wir in Ezekiel 28, Vers 15? Wie wurde Satan geschaffen? Perfekt. Er wurde perfekt in Weisheit geschaffen und perfekt in Schönheit. Wir neigen dazu, Satan mit den Augen von Künstlern des Mittelalters zu betrachten. Er hat Hörner, einen Schwanz und ist ein hässlicher Charakter. Aber er wurde perfekt in Schönheit geschaffen und perfekt in Weisheit. Wir lesen auch in, ich denke, dass er in 2. Korinther 11, Vers 14 als Engel des Lichtes erscheinen kann. Er kann wie etwas aussehen, das er wirklich nicht ist. Ein weiteres Argument ist, dass die beiden Ziegen 2 Vögel in der Reinigungszeremonie für Aussätzige darstellen. Und dies ist im 3. Buch Mose 14, Vers 1 bis 7. Der Priester sollte zu einer Person außerhalb des Lagers gehen, der Lepra hatte, und eine Entscheidung treffen, ob sie entweder geheilt wurde oder nicht. Wenn sie gesund wurden, würden die 2 Vögel nehmen und einen töten und den anderen freilassen. Lass ihn freigehen, nicht in die Wildnis gezwungen und an einem schrecklichen Ort gebracht, sondern lass ihn einfach frei. Schlage die Worte nach, oder Wörter nach. Der Vers sagt, lass ihn frei und auf ein anderes Feld gehen, und das ist ein sehr angenehmer Ort. Wenn Sie auf Fasanjagd gehen und solche Dinge, gehen Sie nicht in eine Wüstenöde. Sie gehen zu einem Getreidefeld oder so etwas, das ungeschnitten war, und dort gibt es halt viele Vögel, weil es Deckung gibt und es ist ein angenehmer Ort. Aber um tatsächlich eine Ziege zu nehmen, und dies war wahrscheinlich während der Paarungszeit, wollte die Ziege nicht dorthin gehen, wo man sie hinführen wollte. Also musste sie von einer Kette oder einem Seil oder so etwas herausgeführt werden. Also während dieser beiden Beispiele, also 3. Buch Mose 14 und auch 3. Buch Mose 16, 2 Vögel und 2 Ziegen sind sie doch sehr unterschiedliche Dinge. Das ist eine der Ideen, die aufkommen. Naja, es könnte wie bei den beiden Vögeln sein. Ich denke, die Juden haben auch den Brauch, dass sie manchmal einen Huhn oder so etwas anderes gebrauchen und es über ihren Kopf schwenken. Es ist die Idee, die Sünde loszuwerden, aber es geht auf diese Parallele im dritten Buch Mose, Kapitel 14, zurück. Ich will Sie ermutigen, wenn Sie dies nicht getan haben, den Artikel zu lesen, den Herr Nathan geschrieben hat, die Geschichte von zwei Ziegen. Es ist in den Living Church News von September bis Oktober 2019, die derzeit veröffentlicht werden. Es geht einige Grammatiken durch und so weiter und es handelt und behandelt einige Dinge, die ich hier nicht behandle. Aber wir sollten diese Dinge verstehen, damit wir nicht umgehauen werden. So denke ich an das zurück, was in der weltweiten Kirche Gottes geschah, als es in den 70er Jahren auseinanderging. Viele Dinge wurden weggeworfen. Es war das erste Mal, dass ich hörte, wie sie in dieser Situation rausgeworfen wurden. Sie sagten, das wahre Evangelium, über das wir in 1. Korinther 15 gelesen haben, das Leben und der Tod und die Auferstehung Jesus Christus, sage nichts über das Königreich aus. Aber das ist das wahre Evangelium. Lesen Sie 1. Korinther Kapitel 15 durch. Paulus befasst sich mit der Frage, ob es eine Auferstehung gibt oder nicht. Deshalb spricht er dort nicht über das Reich Gottes. Er konzentriert sich darauf, weil dieses Evangelium, das in 1. Korinther 15 geschrieben wird, nicht negiert und nicht verneint, was Jesus Christus in Galiläa predigte. In Markus Kapitel 1, Vers 14 bis 15 kam er und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Aber diese jungen Männer warfen das raus, dass dies wirklich das Evangelium ist. Ich erinnere mich, wie ich in dieser Zeit mit einer Person gesprochen habe, die auf dem College war, als wir dort waren und ich sagte, Joe, sein Name war nicht so, Joe, was ist das Evangelium? Er sagte, das Leben und der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Nein, das ist ein Teil davon, aber es negiert nicht das Evangelium. Wieder hielt einer dieser jungen Männer auf einer unserer Konferenzen einen Vortrag und er versuchte zu zeigen, dass es im Evangelium nicht immer um das Königreich ging. Er sagte, es ging nur oder gibt nur etwa drei Stellen im Neuen Testament, an denen es heißt, das Evangelium vom Reich Gottes. Er sagte, und schau hierher, es heißt nur das Evangelium. Schauen Sie sich Markus 1 und Markus 16 an. Wenn Markus in Kapitel 16 über das Evangelium spricht, spricht er über dasselbe Evangelium, über das in Markus 1 gesprochen hat. Aber diese Dinge wurden dort rausgeworfen und entfernt. Und wenn du es zum ersten Mal hörst, hört es sich so an, als ob es richtig oder falsch wäre, aber du musst dir die Zeit nehmen, damit sich zu beschäftigen und dich damit zu beschäftigen und du merkst, nein, 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 sie spielen Spiele, sie spielten Wortspiele. Wir müssen in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten. Wir müssen in der Lage sein, mit diesen Dingen umzugehen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir oder können wir über das Sühnopfer und die Ziege ziehen? Wann immer wir dieses große Bild betrachten, haben wir uns angesehen, was die Muslime tun, was die Juden tun, was die messianischen Juden tun, was die Mainstream-Christen tun. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir? Also am einfachsten ist es, wenn Muslime, Juden, messianische Juden, Mainstream-Christen und sogar einige Menschen in der Kirche Gottes unterschiedliche Vorstellungen haben. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von Sühnopfer und von den Ziegen. Das ist nur eine Tatsache. Die Frage ist, was ist die Wahrheit? Was ist richtig? Wie ich bereits erwähnte, halten Muslime den Versöhnungstag mit einem Fasten und nennen den Tag bei verschiedenen Namen, aber sie schauen wieder rückwärts. Genau das tun die Juden auch. Das Passafest und die Tage des ungesäuerten Brotes, die Juden betrachten dies als Rückblick und Probe aus Ägypten. Das ist nicht falsch, das machen wir auch. Aber sie schauen nicht nach vorne, sie schauen nicht in die Zukunft, sie schauen einfach rückwärts. Die Juden erkennen, dass die erste Ziege für die Sünden des Volkes getötet wurde, aber sie verbinden dieses nicht mit Jesus Christus. Sie verbinden das nicht mit Jesus Christus, obwohl Christus kam und für die Sünden der Menschheit starb. Ihr Fokus liegt so ziemlich darauf, persönliche Sünden loszuwerden. Wiederum machen wir dies als Übung während des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote. Warum? Weil Paulus uns in 1. Korinther 5 und 1. Korinther 10 sagt, lasst uns das Fest nicht mit dem alten Sauerteig, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit feiern. Paulus schrieb anscheinend über diese Zeit während des Passafestes und der Tage des ungesäuerten Brote. In 1. Korinther 11 spricht es über das Passa, das Brot und den Wein und dass wir uns selbst untersuchen sollen. Wir machen diese Selbstprüfung während des Passafestes und der Tage des ungesäuerten Brotes. Die Juden konzentrieren sich darauf, aus Ägypten herauszukommen. Während des Versöhnungstages konzentrieren sie sich darauf, persönliche Sünden loszuwerden, sie in etwas Wasser zu werfen. Und dennoch ist die Bedeutung des Sühnopfers mehr als nur persönliche Probleme. Es ist ein viel größeres Problem. Es gab eine Zeitung, die von einer Person des öffentlichen Gesundheitswesens in Rhode Island herausgegeben wurde und besagte, dass Transsexualität eine Modeerscheinung ist. Ist eine Modeerscheinung. Ich denke, sie nannten es eine soziale Krankheit, keine Krankheit, sondern eine soziale Bedingung oder Zustand. Die Dame, die die Zeitung produziert hat, wurde von Dekan der Schule gesagt, dass man das nicht veröffentlichen kann. Es ist eine Modeerscheinung. Es heißt, die Studien zeigen, dass wenn ein Mädchen in einer Gruppe von Mädchen ist und ein oder zwei oder drei von ihnen sagen, dass sie transsexuell sind, zwei oder drei andere sagen, dass sie auch transsexuell sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn man mit solchen Leuten zusammen ist und Umgang hat. Drag Queen Geschichtsstunde. Sie haben tatsächlich einen Mann, der wie eine Frau bekleidet ist und Kindern in einer öffentlichen Bibliothek Geschichten vorliest. Studien zeigen, dass alles, was dies tun wird, darin besteht, die pornografische Industrie zu ernähren, die Milliarden von Dollar beträgt, weil sie die Menschen in diese Richtung weisen. Dies ist die Bosheit und Gott sagt, dass dies aufhören wird. Dies wird aufhören, wenn Satan gebunden ist. Falsche Religion. Wir könnten hier auf viele Dinge eingehen, aber in Südostasien gibt es eine Religion, ein Festival namens Thai Pusam. Es ist eine chaotische Sache, die als vegetarisches Festival bezeichnet wird. Es ist ein Fest für 9 Kaisergötter, bei dem Menschen in Trasse oder Ekstase geraten und sich dann die Wange abschneiden und Schwerter hineinstecken und was auch immer. Gehen Sie ins Internet und schauen Sie sich das an. Es ist einfach widerlich. Aber was diese Menschen tun, ist einen Geist einzuladen, in ihren Körper zu kommen. Dies ist nur ein Beispiel für falsche Religionen. Aber die Leute tun das und sie glauben, dass sie, wenn sie das tun, ihre Gemeinschaft vor diesen bösen Geistern schützen werden. Das sind nur einige dieser Dinge auf dieser Welt. Jetzt nehmen die schweren Lasten. Das Geld, das Amerika für Verteidigung ausgibt, Milliarden von Dollar, könnten für Bildung ausgegeben werden, für die Sanierung von Städten, was auch immer. Scheidung ist eine Last. Ich habe ein Buch in meinem Bücherregal, eine Studie über 23 Jahre Scheidung. Den Leuten wird heute gesagt, wenn sie nicht miteinander auskommen können, ist es besser, wenn sie sich trennen. Die Kinder tragen natürlich jedoch die Konsequenzen. Eine Gemeinschaft hat Konsequenzen. Dies ist das Zeug, das ändern wird und enden wird, wenn Satan gebunden ist. Lass die Unterdrückten frei. Ein Großteil der heutigen Auswanderung ist wegen Kriege, Katastrophen und Bandengewalt. Wenn das gestoppt ist, wird die Auswanderung und das Fliehen wird aufhören. Und reiß jedes Joch weg. Sie schätzen, dass es heute 40 Millionen Sklaven auf der Welt gibt und ungefähr 400.000 in Amerika. Es gibt Sklaven in der Hausarbeit, es gibt Sklaven im Sexhandel, es gibt Sklaven in einer Reihe von Dingen. Ich denke, ein großer Teil dieser Sklaven sind Zwangsheiraten, bei denen jemand von einem anderen Ort eine Frau will. Ich werde dir eine fangen und sie dir verkaufen. Als im Süden Sklaverei getrieben wurde und sie einen Sklaven kauften, entsprach dies den Kosten von ungefähr 40.000 US-Dollar in unserem heutigen Geld. Die Kosten für einen Sklaven, über die wir heute gesprochen haben, betragen ungefähr 90 US-Dollar. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Dies ist die Welt, die aufhören wird, wenn Satan gebunden ist. Es geht darum, die Hungrigen zu füttern. Sie schätzen, dass es heute weltweit über 80 Millionen Menschen gibt, die hungern oder unernährt sind. Die Armen ungefähr 730 Millionen. Obdachlose, sie schätzen 100 Millionen. Wenn sie heute Abend nach Hause gehen und mit Fasten aufhören, denken sie darüber nach. Sie haben etwas zu essen und über 80 Millionen Menschen werden sehr wenig oder nichts zu essen haben. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und ins Bett gehen, denken Sie daran, dass es weltweit 100 Millionen Obdachlose gibt. Wenn wir am Versöhnungstag fasten, sagt Gott, dass dies das Fasten ist, um das ich mir Sorgen mache. Die Lasten aufheben unter die Erdrückten freizulassen. Denkt darüber nach. Ich denke, wir haben uns in der Vergangenheit eher darauf konzentriert, eins mit Gott zu sein, nur ich und Gott, was nicht falsch ist. Wir müssen doch darüber nachdenken. Aber Gott sagt, am Tag der Versöhnung mit Satan wird Satan gebunden sein und die ganze Welt wird frei sein. Die ganze Welt wird die Möglichkeit haben, die Wahrheit zu verstehen. Die ganze Welt wird die Möglichkeit haben, richtig zu leben und zu essen und einen Ort zum Leben zu haben. Brüder, deshalb halten wir den Versöhnungstag. Sich über sich selbst hinaus zu konzentrieren, nicht nur über unsere persönlichen Probleme, sondern auch über die Probleme dieser Welt und die Tatsache, dass Satan gebunden sein wird. Dieser Tag ist diese Wirklichkeit und dass die Ursache der Probleme für 1000 Jahre verbannt wird. So möchte ich Sie ermutigen, Jesaja Kapitel 25, Vers 6 bis 9 zu lesen. Es geht darum, wann Christus zurückkommt und jede Träne wegwischen wird. Schauen Sie sich die Tränen an, die heute in der Welt wegen des Bösen vergossen werden. Und lesen Sie dann Römer 8, Vers 14 bis 24. Es geht darum, wie die ganze Schöpfung in Not stöhnt und auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. Eine Zeit, in der wir die Chancen haben werden, diese Lasten zu heben. Also, der Versöhnungstag ist, wie ich anfangs erwähnt habe, interessant, einzigartig und für die meisten auf der Welt ein Rätsel, weil sie die Dimension, die Tatsache, die im Neuen Testament offenbart ist, nicht verstehen, dass Satan gebunden sein wird und all diese Dinge waren aufhören und einfach gestoppt werden. Es ist einfach ein Tag der Freude, obwohl wir fasten. Ich hoffe, du hast ein gutes Fest. Es gab eine Zeitung, die von einer Person des öffentlichen Gesundheitswesens in Rhode Island herausgegeben wurde und besagte, dass Transsexualität eine Modeerscheinung ist. Ist eine Modeerscheinung. Ich denke, sie nannten es eine soziale Krankheit, keine Krankheit, sondern eine soziale Bedingung oder Zustand. Die Dame, die die Zeitung produziert hat, wurde von Dekan der Schule gesagt, dass man das nicht veröffentlichen kann. Es ist eine Modeerscheinung. Es heißt, die Studien zeigen, dass wenn ein Mädchen in einer Gruppe von Mädchen ist und ein oder zwei oder drei von ihnen sagen, dass sie transsexuell sind, zwei oder drei andere sagen, dass sie auch transsexuell sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn man mit solchen Leuten zusammen ist und Umgang hat. Drag Queen Geschichtsstunde. Sie haben tatsächlich einen Mann, der wie eine Frau bekleidet ist und Kindern in einer öffentlichen Bibliothek Geschichten vorliest. Studien zeigen, dass alles, was dies tun wird, darin besteht, die pornografische Industrie zu ernähren, die Milliarden von Dollar beträgt, weil sie die Menschen in diese Richtung weisen. Dies ist die Bosheit und Gott sagt, dass dies aufhören wird. Dies wird aufhören, wenn Satan gebunden ist. Falsche Religion. Wir könnten hier auf viele Dinge eingehen, aber in Südostasien gibt es eine Religion, ein Festival namens Thai Pusam. Es ist eine chaotische Sache, die als vegetarisches Festival bezeichnet wird. Es ist ein Fest für 9 Kaisergötter, bei dem Menschen in Trasse oder Ekstase geraten und sich dann die Wange abschneiden und Schwerter hineinstecken und was auch immer. Gehen Sie ins Internet und schauen Sie sich das an. Es ist einfach widerlich. Aber was diese Menschen tun, ist einen Geist einzuladen, in ihren Körper zu kommen. Dies ist nur ein Beispiel für falsche Religionen. Aber die Leute tun das und sie glauben, dass sie, wenn sie das tun, ihre Gemeinschaft vor diesen bösen Geistern schützen werden. Das sind nur einige dieser Dinge auf dieser Welt. Jetzt nehmen die schweren Lasten. Das Geld, das Amerika für Verteidigung ausgibt, Milliarden von Dollar, könnten für Bildung ausgegeben werden, für die Sanierung von Städten, was auch immer. Scheidung ist eine Last. Ich habe ein Buch in meinem Bücherregal, eine Studie über 23 Jahre Scheidung. Den Leuten wird heute gesagt, wenn sie nicht miteinander auskommen können, ist es besser, wenn sie sich trennen. Die Kinder tragen natürlich jedoch die Konsequenzen. Eine Gemeinschaft hat Konsequenzen. Dies ist das Zeug, das ändern wird und enden wird, wenn Satan gebunden ist. Lass die Unterdrückten frei. Ein Großteil der heutigen Auswanderung ist wegen Kriege, Katastrophen und Bandengewalt. Wenn das gestoppt ist, wird die Auswanderung und das Fliehen wird aufhören. Und reiß jedes Joch weg. Sie schätzen, dass es heute 40 Millionen Sklaven auf der Welt gibt und ungefähr 400.000 in Amerika. Es gibt Sklaven in der Hausarbeit, es gibt Sklaven im Sexhandel, es gibt Sklaven in einer Reihe von Dingen. Ich denke, ein großer Teil dieser Sklaven sind Zwangsheiraten, bei denen jemand von einem anderen Ort eine Frau will. Ich werde dir eine fangen und sie dir verkaufen. Als im Süden Sklaverei getrieben wurde und sie einen Sklaven kauften, entsprach dies den Kosten von ungefähr 40.000 US-Dollar in unserem heutigen Geld. Die Kosten für einen Sklaven, über die wir heute gesprochen haben, betragen ungefähr 90 US-Dollar. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Dies ist die Welt, die aufhören wird, wenn Satan gebunden ist. Es geht darum, die Hungrigen zu füttern. Sie schätzen, dass es heute weltweit über 80 Millionen Menschen gibt, die hungern oder unernährt sind. Die Armen ungefähr 730 Millionen. Obdachlose, sie schätzen 100 Millionen. Wenn sie heute Abend nach Hause gehen und mit Fasten aufhören, denken sie darüber nach. Sie haben etwas zu essen und über 80 Millionen Menschen werden sehr wenig oder nichts zu essen haben. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und ins Bett gehen, denken Sie daran, dass es weltweit 100 Millionen Obdachlose gibt. Wenn wir am Versöhnungstag fasten, sagt Gott, dass dies das Fasten ist, um das ich mir Sorgen mache, die Lasten aufheben und die Erdrückten freizulassen. Denkt darüber nach. Ich denke, wir haben uns in der Vergangenheit eher darauf konzentriert, eins mit Gott zu sein, nur ich und Gott, was nicht falsch ist. Wir müssen doch darüber nachdenken. Aber Gott sagt, am Tag der Versöhnung mit Satan wird Satan gebunden sein und die ganze Welt wird frei sein. Die ganze Welt wird die Möglichkeit haben, die Wahrheit zu verstehen. Die ganze Welt wird die Möglichkeit haben, richtig zu leben und zu essen und einen Ort zum Leben zu haben. Brüder, deshalb halten wir den Versöhnungstag, sich über sich selbst hinaus zu konzentrieren, nicht nur über unsere persönlichen Probleme, sondern auch über die Probleme dieser Welt und die Tatsache, dass Satan gebunden sein wird. Dieser Tag ist diese Wirklichkeit und dass die Ursache der Probleme für 1000 Jahre verbannt wird. So möchte ich Sie ermutigen, Jesaja Kapitel 25, Vers 6 bis 9 zu lesen. Es geht darum, wann Christus zurückkommt und jede Träne wegwischen wird. Schauen Sie sich die Tränen an, die heute in der Welt wegen des Bösen vergossen werden. Und lesen Sie dann Römer 8, Vers 14 bis 24. Es geht darum, wie die ganze Schöpfung in Not stöhnt und auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. Eine Zeit, in der wir die Chancen haben werden, diese Lasten zu heben. Also, der Versöhnungstag ist, wie ich anfangs erwähnt habe, interessant, einzigartig und für die meisten auf der Welt ein Rätsel, weil sie die Dimension, die Tatsache, die im Neuen Testament offenbart ist, nicht verstehen, dass Satan gebunden sein wird und all diese Dinge aufhören und einfach gestoppt werden. Es ist einfach ein Tag der Freude, obwohl wir fasten. Ich hoffe, du hast ein gutes Fest.